Und das ist die letzte Predigt in 2025, die hier gehalten wird. Und ich habe da eine Botschaft für uns mitgebracht, die ist, oder war es auch schon für mich in der Vorbereitung, ziemlich herausfordernd. Und das wird schon durch die Überschrift etwas deutlich. Ich habe es genannt, Leben wie Jesus. Und das ist schon ein Anspruch, finde ich, oder? Das Leben so zu gestalten, wie Jesus das gemacht hat, als er Mensch war, hier auf der Erde. Aber das bleibt. Ihr werdet gleich sehen, dieser Anspruch, den hat die Bibel tatsächlich. Und ich behaupte mal, ein kleiner Schwenk mache ich hier, dass diese Welt, auf der wir alle leben, dass die Menschen auf dieser Welt, sie könnten fast paradiesische Zustände erleben, bin ich der Meinung, wenn sie nur eine Anweisung von Jesus, eine Anweisung für das Miteinander, die er gibt, das er gibt, wenn das versucht wird, ernsthaft umzusetzen, wenn das versucht würde, gelebt in unseren Alltag hineinzutragen. Diese Anweisung von Jesus finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 12. Da steht, behandelt die Menschen stets so, Dankeschön, Schnucki, stell ich mal hier hin, behandelt die Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. In der negativen Form gibt es da einen schlauen Spruch, so in der Mundart oder in unserem Volksmund, und der kommt genau daher, wie so manches aus der Bibel kommt, wo wir vielleicht gar nicht mehr wissen. Da steht dann, oder das sagen wir dann, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oh, und ich halte ja nicht viel von guten Vorsätzen, die werden ja jetzt in dieser Jahreszeit gerne gefasst. Meistens halten die nicht lange an oder werden gar nicht umgesetzt. Aber wenn das hier zu einem guten Vorsatz werden würde in unserer Gesellschaft und drüber hinaus, das wäre was, ihr Lieben. Ja? Die Royal Ranger müssten wir doch da recht geben. Das ist doch eure goldene Regel. Jetzt stellt euch mal vor, diese Regel, diese Vorgabe würde flächendeckend umgesetzt. Niemand denkt und sagt etwas über oder zu einem Menschen, wo derjenige nicht möchte, dass es über ihn gedacht oder zu ihm gesagt würde. Das muss sagen. Es würde bedeuten, jeder behandelt die Menschen in seinem Umfeld immer so, wie er gerne auch von ihnen behandelt werden möchte. Jeder Krieg würde abrupt enden. Jeder Streit würde versucht werden beizulegen. Das wäre doch was. Eine Aussage der Bibel, eine Vorgabe würde reichen. Stellt euch das mal vor, wie genial das Wort Gottes ist, oder? Und stellt sich ja die Frage, ob wir das überhaupt so pauschal von den Menschen erwarten können. Ich glaube nicht. Mindest nicht von allen, aber von manchen schon. Von manchen schon. Darf ich uns zeigen, welche Menschen das konkret sind, von denen wir das erwarten dürften? Ich habe mal was mitgebracht. Ich dürfte mal durch die Reihen gehen. Lass mal kurz reinschauen. Und der, der da rausschaut, wenn der zu Jesus gehört, von dem darfst du das erwarten. Lass dir mal durchgehen. Eine Seite vergrößert sogar, falls du dich nicht gleich erkennst. Und ihr Lieben, damit das deutlich wird, dass es tatsächlich eine Vorgabe ist, die Jesus hat an seine Leute, die Bibelstelle, die das bestätigt, die grundlegend ist für die Botschaft heute. Es geht in allem, was ich sagen werde, darum, diesen Anspruch in unser Leben zu holen oder zu haben oder versuchen umzusetzen, so zu leben, wie Jesus uns das zeigt. Und in 1. Johannes 2, Vers 6, da steht das, ich lese aus der Hoffnung für alle, Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, zu Jesus, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist der Anspruch an uns Christen, an die Nachfolger. Wenn du ein Kind Gottes bist, ein Nachfolger Jesu, wenn du Jesus gehörst, wenn du das mit Ja beantwortest, diese Frage, dann bist du und dann bin ich aufgerufen, unser komplettes Leben am Vorbild Jesus auszurichten. 24/7, nicht nur im Gottesdienst, die 2 Stunden. Nicht nur, wenn du gut drauf bist, wenn alles easy ist, wenn keine Herausforderungen da sind. 24/7, 365 Tage im Jahr steht dieser Aufruf, Jesus, diese Herausforderung an Jesu Vorbild, alle Bereiche unseres Lebens auszurichten, sie dort abzugleichen. Und Leute, wir brauchen dazu zwingend die Bibel, um zu sehen, wie das funktioniert. Und da hauptsächlich den zweiten großen Teil, das Neue Testament. Dort müssen wir zuerst in die Evangelien schauen, müssen uns abgucken, wie Jesus unterwegs war. Wie hat er denn das gemacht? Wie hat er seinen Alltag gestaltet? Wie ging er mit Menschen um? Wie ging er mit Herausforderungen um? Wie hat er seine Freizeit gestaltet? Wie hat er denn das gemacht? Und dann hilft uns auch der Rest des Neuen Testaments. Dort sehen wir die Umsetzungsversuche der ersten Christusnachfolger, sehen, wie sie das in ihren Gemeinden gestaltet haben, sehen aber auch in ihren Alltag hinein. Und da gibt's ganz, ganz viel zu lernen, glaube ich. Ganz, ganz viel. Das Lernen hört auch nicht auf. Auch nach Jahrzehnten der Christusnachfolge gibt's da immer noch Dinge zu lernen oder Sachen wieder zu lernen, die du vielleicht schon wieder verlernt hast. Und dann gilt natürlich die Herausforderungen, dass wir das, was wir dort lesen, das muss dann adaptiert werden in meinen und in deinen Alltag. Sonst bleibt es nur graue Theorie oder Finger zeigen, wie die anderen Christen das machen sollen. Ich muss es versuchen, in meinen Alltag hineinzuholen und da anzugleichen. Und ich weiß, und du, glaube ich auch, wir brauchen Hilfe dazu. Das kriegen wir nicht gut alleine hin. Und die Bibel hat da, Gott sei Dank, eine Handlungsanweisung gegeben, wie das gut funktionieren kann. Ihr kennt bestimmt die 4 Säulen der ersten Gemeinde. Das ist so die Grundhandlungsanweisung aus der Apostelgeschichte heraus, wie wir das machen sollen. Die Bibel sagt, wir brauchen gute Gemeinschaft untereinander. Wir Christen brauchen uns einander, brauchen diese Reibungsflächen auch manchmal, damit die ein oder andere Ecke und Kante, der ein oder andere Stachel mal rausgerissen werden kann und abgeschliffen werden kann. Und wir brauchen gesunde biblische Lehre. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen Menschen, die befähigt sind, uns das entsprechend so zu schneiden, so klein zu machen, so verständlich zu machen, damit es in mein Leben hineinkommen kann und wirken kann. In meinen Herzen Frucht bringen kann. Wir brauchen das Gebet füreinander, damit uns dann auch die Umsetzung gelingt, all dessen, was wir da hören, was wir da lesen, was wir da an Erkenntnis gewinnen, das muss ja umgesetzt werden, Leute. Und wir brauchen das Abendmahl, sagt Jesus. Neben der Taufe, das zweite, was er befohlen hat, was so im Gemeindealltag stattfinden soll. Das stärkt uns, da ist ein Geheimnis drin im Abendmahl, wir feiern das heute. Wir brauchen das als Erinnerung, damit wir nicht vergessen, was unser König Jesus für uns getan hat. Wir sind immerhin schon über 2000 Jahre ins Land gegangen, ihr Lieben. Wir wollen doch dauerhaft am Ball bleiben und Jesus nachfolgen und das Ziel auch erreichen. Dazu ist das Abendmahl wichtig. Und wir brauchen immer wieder einmal liebevolle Korrektur. Wobei liebevoll hier fett geschrieben und unterstrichen ist. Wir brauchen Korrektur auch untereinander, damit wir nicht in irgendwelche Extreme, auch nicht in irgendwelche extreme biblischen Lehren abdriften, sondern ausgewogen bleiben können. Und ich sag uns was. Wenn du nicht Liebe als Motiv dahinter hast, wenn du mal jemanden korrigieren möchtest, was siehst, wo in seinem Leben vielleicht Veränderung bräuchte. Aber prüf vorher dein Herz, bliebe deine Motivation ist. Wenn sie das nicht ist, halt den Mund. Ganz ehrlich und ganz deutlich. Halt den Mund, geh ins Gebet und mach Platz in deinem Herzen, damit die Liebe Gottes für den Bruder, für die Schwester erstmal zu dir kommt. Und dann, wenn du das sichergestellt hast, dass du möchtest, dass es dem anderen was Gutes bei ihm bewirkt, dass der andere vorwärts kommt, dass er Hilfe bekommt durch diese Korrektur. Wenn das ist, dann darfst du gehen. Dann solltest du gehen. Halleluja. Wir brauchen Ermutigung und Trost und Korrektur. Wir brauchen immer wieder neue Kraft, damit wir durchhalten können. Auch in schwierigen Zeiten. Und gerade in schwierigen Zeiten. Und dazu brauchen wir zwingend immer wieder die Unterstützung des Heiligen Geistes. Ich bin so dankbar, dass ich in einer Pfingstgemeinde bin. Nicht, dass das jetzt irgendwas zu sagen hätte, aber diese Wahrheit, zumindest haben wir das schon mal erkannt. Wir brauchen den Heiligen Geist, ihr Lieben. Wir brauchen seine Kraft und wir dürfen ihn immer wieder anzapfen. Wir dürfen mit ihm leben. Er ist eine Person, mit der wir lernen dürfen zu leben in unserem Alltag. Halleluja. Es geht immer noch darum, wir sollen leben wie Jesus. Und ich habe euch jetzt versucht, mal ein bisschen aufzuzeigen, wo wir das rausziehen. Und bitte bedenkt dabei, das Neue Testament hat ja mindestens, je nach Übersetzung, 7940 Verse. Die stehen in 260 Kapiteln drin. Wir haben die vier Evangelien, wo wir viel über Jesus natürlich erfahren und seine Lehren. Wir haben die Apostelgeschichte, die uns hineinführt in die Ortsgemeinde und den Alltag der ersten Gemeinde. Wir sehen ihre Erfolge, aber auch ihre Herausforderungen. Wir haben die Briefe der Apostel, indirekt von den Aposteln beauftragt, ist das Ganze ja von Jesus, inspiriert vom Heiligen Geist. Bitte lasst uns das nicht vergessen. Es ist nicht Paulus, der uns da was schreibt in letzter Instanz, oder wer auch immer, Petrus, Jakobus, wie sie heißen. Es ist Gott, der uns schreibt. Aber überall finden wir Anweisungen für ein Leben als Christusnachfolger. Nicht selten anhand von den Problemen der Christen damals vor Ort, Leute. Und auch untereinander. So als, man darf ja lernen aus den Fehlern der anderen auch, oder? Wir sollen da nicht mit dem Finger zeigen, auch die waren auch nicht besser, sondern wir dürfen lernen. Man muss ja nicht das Gleiche, den gleichen Fehler machen. Und zum Abschluss, und das will ich hier auch mal wieder deutlich sagen, haben wir das Buch der Offenbarung. Auch dort finden wir Vorgaben für den Alltag, gerade innerhalb der Gemeinde. Sendschreiben, sage ich da nur. Aber wisst ihr, was wir dort ganz deutlich finden? Und das ist ganz super wichtig und entscheidend. Auch wenn wir über das Leben mit Jesus nachdenken und uns das wieder neu in unseren Alltag holen wollen. Wir erfahren in der Offenbarung, wie die Sache mit dem dreieinen Gott uns Menschen und dem Teufel ausgeht. Ist das nicht gut, dass wir informierte Leute sind oder sein können, wenn wir das wollen? Und so viel muss mal wieder gesagt werden, wer zu Jesus gehört, steht auf der Seite des Siegers. Amen. Halleluja. Wir sind erwartete Leute, ihr Lieben. Uns erwartet der Himmel, die Herrlichkeit im Himmel, eine Wohnung. Die kannst du dir nicht schöner ausmalen. Reicht deine Fantasie nicht aus. Uns erwartet eine Herrlichkeit. Ein Körper, der nicht mehr angreifbar ist für irgendwas Negatives, was uns hier so Schwierigkeiten macht. Auch Lukas wird eine Praxis im Himmel haben, ist nicht nötig. Ja, alles in Ordnung, wenn du im Himmel bist. Halleluja, ist das nicht schön? Das wartet auf uns. Aber das ist eine ganz schöne Fülle, habe ich mir gedacht, an Aufforderungen, an Vorgaben, an Regeln, wo uns die Bibel zeigt, wie wir miteinander umgehen sollen. Und damit uns das nicht überfordert, ihr Lieben, greife ich heute Morgen drei Bereiche heraus, halt diese uns kurz vor Augen und im Anschluss an die Predigt, während, vor oder nach unseres Abendmahls, könnt ihr und dürfen wir Antwort geben, wollen wir gerne mit und für euch beten und Jesus hier entsprechend sagen, was wir erkannt haben und ihn bitten, uns dabei zu helfen, das umzusetzen. Leben wie Jesus. Wenn du das willst, und ich hoffe, du willst das, dann hilft dir Folgendes. Und ich habe ja gesagt, die Predigt wird herausfordernd. Der nächste Vers ist kein, wie sagt man, Honigvers. Denn wo man sagt, ach, das ist ja schön, der tut mir gut. Den lese ich gern. Den kenne ich schon auswendig. Ist einer, der fordert mich und uns heraus. Lukas 9, Vers 23. Und da ist der erste Bereich, der uns hilft, ein Leben so zu führen, wie Jesus das will. Den ersten Bereich habe ich genannt Selbstverleugnung. Höre ich auch nicht gerne. Aber es ist wichtig. Jesus sagt nämlich da, Lukas 9, 23, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, stehst du nicht mehr im Mittelpunkt. Solltest du zumindest nicht. In allem sollte Jesus im Zentrum sein. Und sein Kreuz. Was das bedeutet, hören wir noch ein bisschen was. Das gilt es auf sich zu nehmen, zu tragen. Das ist eine Last manchmal. Kostet etwas. Christus Nachfolge berichtet die Bibel an vielen, vielen Stellen. Ich muss das so sagen. Ich würde auch gerne für mich das anders hören. Aber es ist nicht so. Die Bibel sagt, Christus Nachfolge kostet etwas. Manchmal einen hohen Preis. Zumindest muss es damit anfangen, Jesus ins Zentrum des Lebens zu holen. Zur Verdeutlichung dieser Aussage, der gleiche Vers nochmal in der Guten Nachricht Bibel, da steht, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Und ich hoffe, jetzt sind nicht die geistlichen Rollos bei dir runtergegangen. Ja, und du ziehst dich resignierend und schmollen, abwarten, bis der Gottesdienst vorbei ist, zurück irgendwo hin und lässt das an dir vorbeigehen und abprallen. Weißt du, ich will dich nicht noch mehr unter Druck setzen, irgendeine Leistung bringen zu müssen, damit du irgendwie vielleicht passt für Jesus oder er dich irgendwie segnen kann, beschenken kann, damit du bei ihm ankommen kannst, damit du seine Liebe dir verdienen kannst. Die gute Nachricht ist, das ist alles schon lange geglaubt. Das ist schon lange geglaubt. Es geht nicht um Errettung. Es geht nicht, dass du dir den Himmel, darum dir den Himmel zu verdienen oder irgendwie bei Jesus gut auszusehen. Das ist alles schon geklärt. Ja? Jesus liebt dich und mich bedingungslos. Ohne irgendeine Vorleistung, aber auch ohne jegliche Nachleistung, wenn ich es mal so nennen darf. Du kannst dir deine Liebe nicht verdienen. Auch nicht durch ein, was weiß ich, noch wie frommes Leben, das du jetzt meinst, halten zu müssen und Regeln halten zu müssen. Darum geht's jetzt hier nicht. Darum geht's hier nicht. Wisst ihr, ich habe in meinem alten Bus, in der Sonnenblende oben, eine Bosskarte festgemacht. Wisst ihr, was da drauf steht? Ganz kurz. Da steht, ich liebe dich wie niemand sonst. Unterschrieben Gott. Da bete ich immer wieder mal, wenn ich einsteige und sage mir, Alex, so ist es. So ist es. Manchmal glaube ich das mehr oder besser. Manchmal denke ich, oh, das so ist. Heute war ich nicht so gut drauf oder hab da was Blödes gesagt oder war da nicht lieb. Solche Gedanken kommen dann. Aber wisst ihr, das ändert überhaupt nichts an der Liebe Gottes für mich und für dich. Null. Das muss fest sein in unserem Herzen. Und aus dieser Liebe heraus will ich ihm gefallen. Das ist meine Motivation. Und das sollte auch deine sein. Und dann kann es gelingen. Und da müssen wir ansetzen und da müssen wir weiterarbeiten jetzt. Wisst ihr denn, es ist auch wahr, dass wir Christen doch gerne dazu neigen, uns selbst wieder ins Zentrum des eigenen Lebens zu holen und zu stellen. Manchmal ein schleichender Prozess und ich erschrick manchmal, wo ich denke, hier geht's doch mehr um dich wie um Jesus. Um dass du Recht kriegst manchmal sogar mit irgendwelchen theologischen Wahrheiten. Oder? Wir neigen dazu, uns ins Zentrum unseres Lebens wieder zu stellen und nicht Christus und seine Ziele. Weißt du, Christsein kann tatsächlich wieder zum oder überhaupt irgendwie zum Hobby werden, degenerieren und dann, wie es mit so einem Hobby ist, das kann ich weniger oder mehr aktiv praktizieren, kann da entsprechend Zeit reinstecken oder auch nicht. Und ja, dann wird es ein anderes Bild, wäre wie so ein Anhängsel am Schlüsselbund meines Lebens. Da hängen viele andere Sachen auch dran. Ja, wo ich machen darf oder machen kann oder auch machen muss. Und so gehört da auch dann ein Bereich ist Christen. Ist Jesus Nachfolge. Und ich sagte, wenn das so gestaltet ist in unserem Leben, ist das nicht gut. Ist das nicht Christusgemäß? Ist das nicht so, wie sich Jesus das vorstellt? Das ist kein Leben wie Jesus. Ey, und ich kann dir nicht im Detail sagen, was das konkret jetzt gerade für dich bedeutet, Jesus wieder ins Zentrum zu holen und deine Christusnachfolge so zu gestalten, dass du sein Kreuz wieder spürst in deinem Leben. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist weiter zu dir reden wird. In diesem Gottesdienst und drüber hinaus. Und bitte, bitte, wenn wir von Christus Nachfolge, wenn wir von Leben wie Jesus sprechen, dann muss es dir nicht permanent schlecht gehen oder müssen irgendwelche Schwierigkeiten sich auftürmen in deinem Leben und erst dann passt so als Indikator. Das muss nicht sein, kann manchmal sein. Christsein ist manchmal schwierig. Tatsächlich. Nicht jeder wird dir lieb begegnen, wenn du mit Jesus um die Ecke kommst. Ist de facto so. Wenn das dein Anspruch ist und du hier enttäuscht bist, weil du komische Reaktionen gekriegt hast, ey, tut mir leid, da bist du falsch informiert. Aber wisst ihr was? Und jetzt hört mal mit rein. Leben wie Jesus kann manchmal schwierig sein oder frustrierend sein oder enttäuschend sein, weil wir Fehler machen. Weil wir die Prioritäten in unserem Alltag falsch setzen. Falscher Umgang mit unserer Zeit und mit anderen Ressourcen. Das macht uns manchmal das Leben mit Jesus madig, wo wir wissen, wie es sein könnte. Wir wissen Dinge manchmal und tun sie nicht. Das ist eine Strömung, wo Jesus davor warnt, dass das in der Endzeit ganz stark wieder wird. Paulus hat schon gegen diese Lehre, die nannte sich damals schon und heute auch noch, Gnosis, Gnostiker waren das, die besondere Erkenntnis gehabt haben. Oder meinten, besondere Erkenntnis zu haben. Und wenn ihr mal in die Endzeitreden Jesus hineinschaut, ist das ein Indikator der letzten Zeit, dass das wieder aufflammt, ganz stark. Und Menschen auftreten und besondere Lehren bringen. Auch aus dem Wort Gottes heraus. Manche Sachen überbetonen. Und die gehen so weit, dass sie sagen, das stimmt, was in der Bibel steht. Und das kannst du für wahr halten und ist alles gut. Es stimmt, dass du nicht lügen sollst. Und diese Erkenntnis ist doch schon genial, dass ich das erkennen durfte. Aber umsetzen musst du das nicht zwingen. Und da ist der Knackpunkt. Und da müsst ihr jetzt mal in euer Herz hineinhören. Was du alles weißt aus dem Wort Gottes und abnickst und sagst, es ist gut und richtig. Aber wo mangelt es in der Umsetzung, im Tun? Ich weiß, wie ich mit meinem Geld umzugehen habe. Ich habe in der Bibel alles gelesen. Aber umsetzen. Ich weiß, dass ich lieb sein sollte zu meinen Mitmenschen. Und schon allein diese Erkenntnis, sagen sie, wenn du die hast, die reicht dir eigentlich aus. Das ist ein Zeichen der letzten Zeit. Jetzt hör mal in dein Herz hinein. Ob das so ist. Ob da Dinge sind, wo du diese Sünde des Ungehorsams duldest in deinem Leben. Kleine geduldete Sünden machen dir das Leben mit Jesus und wie Jesus das sagt, madig. Da ist Ungehorsam vielleicht in deinem Alltag, in deiner Christusnachfolge, Der wird auch noch schön geredet und entschuldigt. Lieblosigkeiten, die wir vielleicht auch noch geistlich verpacken und mit Bibelversen untermauern. Die Wahrheit muss gesagt werden, die Wahrheit macht frei. Da darf ich dem anderen alles sagen und ihm sagen, wie es mir gerade der Schnabel gewachsen ist, weil die Wahrheit muss gesagt werden. Oder? Dabei vergessen wir, dass die Bibel sagt, die Summe des Wortes Gottes ist die Erkenntnis. Und die Bibel sagt eben auch, wie ich was sagen darf. Eine Wahrheit ohne Liebe wird ganz schnell zur Gemeinheit. Vergesst es nicht. Und wenn du weißt, wir wissen, was wir machen sollen. Ich weiß, dass Gemeinschaft wichtig ist. Ich weiß, dass ich meine Gemeindeversammlung nicht verlassen sollte. Aber ich muss ja das machen und jetzt ist das noch dran und jenes noch dran und dieses noch dran. Wir kommen nicht in unsere Gemeindeversammlungen. Wir sind nicht verbindlich in den Dingen, wo wir erkannt haben, weil wir Entschuldigungen haben, weil wir Ausreden haben. Wer gehorsam sein will, findet einen Weg. Wer das nicht will, findet Ausreden. Egal, was der Heilige Geist dir heute noch zeigt, es gibt Gelegenheit, das zu ändern in das Vorbild Jesu. Sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Ich spreche immer noch über Selbstverleugnung. Selbstverleugnung im positiven Sinne. Du musst dich nicht auflösen in irgendein Nirvana. Ja? Du darfst die Dani bleiben. Ja? Und der Dirk und wie wir alle heißen. So hat dich Gott gemacht. Ja? Du wirst mit einem hundertprozentig anderer werden. Aber das, was nicht, wo Jesus dir zeigt, was nicht gut ist, das darf doch auch Veränderung erfahren, oder? Selbstverleugnung im positiven Sinne einzuüben und zu praktizieren, ist ein super wichtiger Bereich der Jesus-Nachfolge. Halleluja. Zweiter Bereich. Den habe ich überschrieben mit Diene anderen. Immer wieder eine Bibelstelle, die das untermalt. Markus 9, Vers 35. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Wie ist diese Aussage Jesu zu verstehen und welche Auswirkungen soll die haben in deinem und meinem Leben? Ich versuche das für uns auszulegen. Der Kontext war, die Jünger Jesu hatten sich gerade darüber gestritten, wer denn der Wichtigste von ihnen sei. Es ging ihnen um Positionen, es ging um Ehre für sich, darum von Menschen gesehen zu werden und darum von Menschen Anerkennung zu bekommen. Das war ihnen wichtig, das war in ihrem Herzen. Daraufhin folgte diese Aussage von Jesus, diese Korrektur. Wisst ihr, unser Ego, unser altes Ego will irgendwie immer zufriedengestellt werden, gestreichelt werden, auf den Sockel gestellt werden. Der alte Adam, das Ich, welches noch keine Veränderung in Jesu Vorbild erfahren hat, und das ist bei uns allen mehr oder weniger da, ja, das sucht beständig nach Anerkennung an den falschen Orten. Ist de facto so. Das ist so. Kannst du nicht schönreden. Musst du akzeptieren. Und die Veränderung angehen, die Jesus hier uns an die Hand gibt. Denn das Gegenmittel für dieses noch nicht geheiligte Ego ist zum einen eine biblisch fundierte Unterordnung unter die gewaltige Hand Gottes, sagt die Bibel. Ja? 1. Petrus 5, 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Den Hochmütigen widersteht Gott. Du kämpfst, wenn du das nicht willst, wenn du das nicht reinholst in dein Leben, in deine Christusnachfolge, wenn du da Widerstand leisten willst und meinst, du kannst da Gott widerstehen, hey, du bist du auf verlorenem Posten, sag ich dir. Ja? Er widersteht dir, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Den Demütigen. Der Weg nach oben, der Weg von Gott geehrt und zu seiner Zeit einfach auf den Sockel gestellt zu werden, sag ich mal, etwas überspitzt, der führt immer zuerst nach unten. Ja? Immer. Das geht nicht anders. Und das bedeutet schlicht und einfach, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Das, was du erkannt hast, nicht nur zu hören, nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern ein Täter. Was sagt Jesus? Ich glaube, im Lukas 7 steht das, die Geschichte von dem, der sein Lebenshaus baut, der eine auf Sand und der andere, der es aufs Fels baut. Wer war das? Jesus sagt, das ist der, der das Wort Gottes hört und tut. Dann steht dein Lebenshaus, auch dein Glaubenshaus auf Fels. Ansonsten hast du auf Sand gebaut. Und dann kommt ein Sturm. Irgendwann kommt ein Sturm, der dann so stark ist, der schmeißt dir alles ein. Und dann stellst du auf einmal alles in Frage. Na, stimmt das überhaupt mit Jesus? Und was ich da geglaubt habe und was ich da mache und was ich da versuche umzusetzen. Das liegt nicht dran, dass Jesus was falsch gemacht hat. Sondern überleg mal, wo du kein Täter des Wortes bist. Das ist die Gefahr, ihr Lieben. Aber Gehorsam wäre nochmal ein separates Thema. Aber Jesus sagt zweitens, und da komme ich wieder zu meinem zurück, zum Diene anderen. Er sagt ja, es braucht eine Dienstgesinnung, mit meinen Worten, wie seine war, als er hier war, als er hier gelebt hat. Vorbild Jesu, immer noch. Ja? Markus 10, 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So weit geht seine Dienstgesinnung. Ja? Sich selber hinten anzustellen, bis dahin, dass er sagt, ich achte mein Leben gering, wenn ich euch helfen kann. Und bitte, liebe Christen, bleibt bei dem Thema auf einem biblischen Teppich. Um es mal mit einem Bild zu bringen. Bleibe, höre, bleibe oder werte wieder, wenn nötig, ausgewogen. Denn nur so, nur eine ausgewogene Dienstgesinnung hilft dir zu dienen, ohne auszubrennen. Oder andererseits, dich nur um deine Belange zu drehen. Das wäre das andere Extrem, ja? Beides ist von Jesus nicht gewollt. Um das deutlich zu machen, habe ich mal eine Geschichte. Dann kann man den Kontext besser verstehen. Ich glaube, alle hier, oder gehe ich mal davon aus, ihr kennt die Geschichte mehr oder weniger vom barmherzigen Samariter in Lukas 10. Wenn nicht, lest mal wieder nach. Ja? Holt euch mal die Geschichte ein bisschen her. Ich kann sie jetzt nicht ganz erzählen, sprengt den zeitlichen Rahmen. Also da war ja einer, der unter die Räuber gefallen ist und die haben den ganz schlimm zugerichtet, nackt liegen gelassen, schwer verwundet, alles abgenommen. So, und jetzt liegt der am Wegesrand und dann kommen da zwei, erst ein Priester und dann ein Levit. Und diese zwei sind in Jesu Gleichnis ein Paradebeispiel dafür, wie wir nicht dienen sollten. Ja? Oder anders gesagt, da wird's noch deutlicher, wenn der Dienst als solcher wichtiger geworden ist als die Menschen, denen wir dienen wollten und sollten. Ja, die haben gesagt, ich kann dir nicht helfen, weil ich muss da in den Tempel und da habe ich eine ganz wichtige Aufgabe und kann mir jetzt die Hände nicht schmutzig machen. Tut mir leid. Ja, also das ist wie, keine Ahnung, du siehst jemanden am Straßenrand stehen, hat eine Panne oder einen Unfall und du kommst vorbeigefahren und sagst, ach, um 8 Uhr geht der Hauskreis los, ich kann nicht anhalten. Ich muss dahin. So ungefähr. Ja? Versteht ihr das? Also das ist ein Beispiel, die zwei, so sollten wir es nicht machen. Aber dann kam der Samariter. Und der ist ein geniales Beispiel für eine ausgewogene Dienstgesinnung. Lasst euch da mal ein bisschen helfen. Der Samariter hat sich in seinem Alltag stören lassen. Und hat Mitgefühl gezeigt, hat seinen Arbeitsalltag unterbrechen lassen, wie auch immer. Der in Not geratene Mensch war ihm auf jeden Fall nicht gleichgültig. Das hat was bewegt in ihm. Das müssen wir auch mal immer wieder mal hinterfragen. Bewegt mich noch vielleicht die Not des anderen? Oder wo der andere Hilfe braucht? Oder wo ich sehe, da müsste ich eigentlich. Oder tue ich das ab oder entschuldige das irgendwie? Dann Priester und Levit eher. Tendierst du eher in die Richtung, ja? Aber jetzt, hört mal. Hat der Samariter den Verletzten mit nach Hause genommen, ihn in sein Bett gelegt und gesagt, bleib so lange hier, wie du willst. Mein Kühlschrank ist deiner, mein Geld ist deins, hier ist das EC-Kärtchen. Kannst du alles aufbrauchen, egal was meine Familie sagt, du bleibst jetzt da, nur du bist noch wichtig. Bleib von meiner Arbeit daheim, egal was der Chef sagt. Das hat er nicht gemacht. Stellt euch mal vor. Der hat klug abgewogen, was er leisten kann. Was er machen kann, was er erledigen kann. Jetzt stellt euch mal vor, vielleicht wären da eine ganze Karawane überfallen worden und 30 Menschen wären dort gelegen. Unterschiedlich schwer verletzt und keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte er auch nur einem oder vielleicht den zwei am schlimmsten Zugerichteten helfen können. Mehr hätten gar nicht auf seinen Esel gepasst. Sag ich euch. Da wäre seine finanziellen Möglichkeiten auch vorbei gewesen. Handy hatte er auch noch keins gehabt, um Hilfe zu rufen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber versteht ihr, worauf ich hinaus will? Gar nicht zu dienen, aus was für Gründen auch immer, ist grundfalsch und entspricht niemals dem, was Jesus sich von dir wünscht und seinem Vorbild schon gleich gar nicht. Sich im Dienst aber aufzureiben, dich und deine Familie permanent hinten anzustellen und dabei langsam bitter und frustriert zu werden, ist mindestens genauso falsch in Jesu Augen. Meide die Extreme. Werde ausgewogen, komm in die Mitte, komm zu Jesus und lern von ihm, wie Dienst an anderen dich wieder glücklich machen kann. Halleluja. Das mit den Extremen kann nachgelesen werden, steht im Predigerbuch Kapitel 7, Vers 8. Nicht meine Idee. Lass dir doch von Jesus zeigen, wie wunderbar es ist, auch in diesem Bereich in seinem Willen zu leben. Diene. Diene. Heute ist Gelegenheit dazu, wieder genau dahin zu kommen, zu dieser schönen Dienstgesinnung, die dir und anderen gut tut. Halleluja. Und der letzte Bereich, wir sprechen immer noch über ein Leben, wie Jesus gelebt hat. Der letzte Bereich für heute ist geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum ist von Jesus gewollt. Auch wieder Bibelstellen dazu, zwei Stück habe ich. Lukas 2, 46 und in Vers 52, da steht, endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Hier ein Fokus auf den 12-jährigen Jesus im Tempel, als er da zum Wasserfest mit hinkam. Und dann, vielleicht kennt ihr die Geschichte, könnt ihr mal auch nachlesen, mal wieder auffrischen. Aber ihr seht gleich, worauf ich hinaus will. Und Vers 52 sagt uns, so wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und den Menschen. Und die zweite Bibelstelle ist 1. Timotheus 4, Vers 7b. Eine Anweisung, wie Paulus seinem jungen Timotheus, seinem Ziehsohn, sage ich mal, einen jungen Leiter damals in der Gemeinde, gegeben hat, er sagt zu ihm, übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Übe dich darin. Das passiert nicht von alleine. Da musst du dich mal anstrengen. Da musst du mal gewisse Disziplin an den Tag legen. Ja, die Bibel fällt nicht raus aus deinem Regal und dir auf den Schoß und klappt auf der passenden Seite auf. Ja, die musst du schon holen. Da musst du schon wollen. Da musst du schon Zeit dir nehmen. Üb dich darin. Geh mal hin zu jemandem, wo du vielleicht normalerweise nicht hingehen würdest und guck mal, ob du ein Gespräch zusammenkriegst. Auf eine liebevolle Art und Weise. Grüß doch mal wieder deinen Nachbarn oder was weiß ich, was ansteht. Oder? Martin, wir müssen lernen, geduldiger zu sein mit den anderen Autofahrern. Absolut. Die komisch hin werden mehr, habe ich den Eindruck. Umso herausfordernder ist das. Und jeder hat seine Felder. Von uns, oder? Wo wir Veränderung brauchen. Wenn ich das lese oder als ich das gelesen habe für mich und habe gedacht, die zwei Bibelstellen, die passen da hinein. Wisst ihr, was die wichtigste Feststellung da ist an der Stelle, die ich herausziehe, wo ich sage, das muss ich da rauslegen, auslegen für uns? Jesus will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Das will er nicht. Jesus will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Auch wenn von überall her wir zugelullt und zugemüllt werden, unser Ego gestreichelt wird und uns suggeriert wird, wir dürften das und könnten das und das würde uns gut tun, dass wir doch die Besten sind und bitte hört auf, das an den Geburtstagen den Leuten zu wünschen, bleib so wie du bist, so ein dummer Wunsch, finde ich. Wir brauchen alle Veränderung, oder? Ich sage das mittlerweile auch den Leuten, wenn sie mir das wünschen, sage ich, ah, ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will die Veränderung, die Jesus sich für mich und mein Leben wünscht. Halleluja. Ich hoffe, du hast dazu ein persönliches und deutliches Amen. Leute, vielleicht haben wir manchmal ein Bild von Jesus, das gar nicht so ganz stimmig ist. Vielleicht hast du dir deinen Jesus zurechtgeschustert und zurecht theologisiert. Wir sehen da, geht nochmal zurück an die Bibelstelle hier. Jesus, der Zwölfjährige. Und ja, natürlich war in seiner Zeit auf der Erde ganz Gott. So. Ja. Aber er war auch ganz Mensch. Und wenn ich mir das herhole und das lese und darüber nachdenke, wisst ihr, was passiert? Mein Kopf baut sich eine Spannung auf. Und ich denke, wie kriegst du das zusammen? Und ich krieg's nicht ganz zusammen. Die Spannung bleibt. Ja. Und ich bin aber geneigt, als Mensch die göttliche Seite von Jesus viel stärker zu fokussieren und darauf zu gucken. So will ich meinen Jesus haben. Jesus weiß alles, Jesus kann alles und Jesus ist einfach schlichtweg perfekt. Stimmt das? Ja, natürlich stimmt das, ihr Lieben. Das ist wahr, aber es ist auch wahr, dass Jesus als Mensch es nötig hatte, Fragen zu stellen und manches lernen musste. Da hat nicht jeder Nagel gleich im Balken gebast, oder Andi? Das muss man ein wenig lernen. Ja, und dann Holz zusägen, dass das passt. Vielleicht hat der erste Stuhl, den er gebaut hat, gewackelt. Ich habe keine Ahnung. Oder? Er hat Sachen gelernt. Auch geistliche Sachen hat in dem Wort Gottes gelesen und studiert, hat erkannt, wer er ist und was sein Auftrag ist. Und nein, beim Lernen hat er nicht gesündigt. Halleluja. Natürlich nicht. Er hat nie eine Sünde getan. Wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Aber er hat es geschafft. Halleluja. Leute, das sollte uns doch als Vorbild genügen. Jesus hat sich weiterentwickelt, nahm mit der Zeit zu an Weisheit und mit Sicherheit an vielen anderen Dingen. Wir brauchen das auch. Wir dürfen nicht stehen bleiben da, wo wir sind. Liebe Christen, Menschen, wir sollen wachsen in unserer Beziehungsfähigkeit. Im liebevollen Umgang miteinander. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, dass das das Haupterkennungszeichen von uns Jesusleuten ist. Wie wir untereinander und mit den anderen Menschen umgehen. Wenn sie an uns nicht mehr sehen, dass da ein Unterschied ist, dass wir liebevoller sind, wenn auch nur vielleicht manchmal ein Tick. Wenn das nicht mehr gesehen wird, hey, dann haben wir verloren. Dann sagen die, brauche ich nicht. Brauch deinen Jesus nicht. Du bist doch auch nicht besser wie ich. Besser in dem Sinn sind wir nicht. Das stimmt schon ein Stück weit. Aber wir sollten es besser machen. Oder? Mit Gottes Hilfe. Liebevoller miteinander umgehen. Und es ist echt eine Herausforderung. Die Gesellschaft da draußen wird immer rauer und kälter. Und wenn wir nicht aufpassen, sagt die Bibel, erkaltet die Liebe sogar in uns. Und wir nicken das einfach auch ab, dass es halt so ist. Dass es halt kühler wird. Dass die Beziehungen nicht mehr so funktionieren. Dass die Ehen auch auseinandergehen. Ja? Es ist de facto so. Ich weiß nicht, ob es inwieweit es in, bei uns im Westen ist, aber in den USA ist es traurige Wahrheit, dass über 50% der christlichen Ehen geschieden werden. Also da ist fast kein Unterschied mehr zur säkularen Gesellschaft. Das ist traurig. Wenn wir da keinen Unterschied mehr machen in diesen wichtigen Bereichen, was die Beziehungen angeht. Wenn wir genauso verstritten sind mit unseren Nachbarn, wie die, die Jesus nicht kennen. Wenn wir genauso böse reden über Politiker und über was weiß ich was wen, über die Menschen einfach um uns herum, über Familienmitglieder, die uns nicht schmecken. Wie ist es denn? Wie redest du denn zu Hause über deine Geschwister? Wie redest du über deinen Hauskreisleiter, über deine Ältesten? Wie redest du mit deinen Kindern über diese Menschen, die Gott dir als Leitung gesetzt hat? Was hören die Menschen in unserem Umfeld? Machen wir da einen Unterschied? Echt? Leute, wir sollten wachsen in all den vielen geistlichen Aspekten, welche die Bibel uns aufzeigt. Wir sollen wachsen in der Frucht des Geistes. Kennt ihr sie? Die Frucht des Geistes. Ich fange wieder an mit der Liebe. Freude. Hey, wir sollten so verwurzelt sein in Christus, dass uns das, was außen herum geschieht, und die Bibel sagt, das ist nicht besser. Das sollte nicht uns unsere Freude rauben. Und die Freude raubt uns, wenn wir ins selbe Horn mitblasen, genauso reden, so negativ wie die Menschen in unserem Umfeld. Dann raubt uns die Freude. Definitiv. Ja? Dann raubt uns auch unseren Frieden, in dem der eigentlich zunehmen sollte in unserem Leben. Die Langmut sollte zunehmen, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, die Selbstbeherrschung. Ist das so in unserem Leben? Ganz ehrlich. Und unsere Erkenntnis über unseren wunderbaren Gott, die sollte stetig zunehmen. Warum? Einfach, weil wir Zeit mit ihm verbringen. Wenn du mit jemandem Zeit verbringst, passiert's ziemlich automatisch, dass du ihn immer besser kennenlernst. Es ist doch so. Ich kenne meine Frau schon ziemlich gut. Ich bin schon über 30 Jahre mit ihr zusammen. Das ist einfach so. Da weiß man manches, da muss man gar nichts sagen. Und so sollte das mit unserer Beziehung, mit Gott, mit Jesus, mit dem dreieinen Gott, mit dem Heiligen Geist auch funktionieren. Wir sollen uns drin üben, denn das ist der Wille Gottes für dich und für mich. Hey, welche Veränderung ist in deinem Leben nötig? Ich mache gleich Schluss. Welche Veränderung ist in deinem Leben nötig, damit du wieder wachsen kannst? Vielleicht musst du überhaupt erstmal einsteigen in ein Leben mit Jesus oder wieder neu einsteigen. Auch dazu ist heute Morgen Gelegenheit. Aber eins soll ich euch noch sagen, bevor wir jetzt in eine Antwortzeit gehen. Anni, Martin, ihr dürft euch gerne schon auf den Weg machen, aber ihr habt es ja nicht weit. Eins darf ich dir und soll ich dir noch sagen. Hab bitte keine Angst vor Veränderung. Oder vielleicht vor einer Enttäuschung, weil es nicht gleich funktioniert. Denn es gilt diese Zusage für dich. Fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass wir in Deutschland über 15 Millionen Menschen haben, die mit Angststörungen kämpfen? Registrierte, nur registrierte. 15 Millionen. Die Angst in unserer Gesellschaft nimmt massiv zu. Aber wahr ist auch, und das wird manchmal, dürfen wir nicht vergessen, 87% der Ängste, die wir uns ausmalen, die wir uns vorstellen, treffen nie ein. Nie. 87%. Das ist auch Fakt. Also, wir sind informierte Leute. Wir wissen, was noch alles kommt. Wir wissen, wo wir drauf zulaufen. Wir wissen, was das Ziel unseres Lebens ist. Ja? Wir wissen, dass wir nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also wir müssen nicht so schwimmen. Versteht ihr? Wir dürfen so schwimmen. Nehmt mal. Geben macht glücklicher wie nehmen. Versteht ihr das? Du kannst wachsen und vorwärts gehen. Du kannst dein Leben wieder neu so gestalten wie Jesus und das in der für dich passenden Geschwindigkeit. Vergleich dich nicht mit niemandem außer mit Jesus. Und er hat für dich die passende Geschwindigkeit. Den passenden nächsten Schritt, den nächsten Step, den du gehen kannst. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Wie gesagt, vorher, vielleicht bevor du kommst, möchtest du beten. Vielleicht willst du währenddessen beten. Oder auch nachher, du kannst zum Gebet kommen, zu uns, zu den Ältesten. Maela ist auch da. Wir wollen gern mit und für euch beten. Wir wollen das Abendmahl feiern und Jesus da auch die Ehre geben und glauben auch, dass durch dieses Abendmahl steckt echt ein Geheimnis, denn auch die Kraft zu uns kommt, zu umsetzen. Mit ein Weg, wo Jesus uns beschenken kann. Halleluja. Halleluja. Ich lese uns noch ein paar Verse zum Einstieg. Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Halleluja. Jesus, ich danke dir jetzt für den Traubensaft und das Brot. Das hier ist eine Symbolik, die wir benutzen dürfen für dein Blut, das du vergossen hast, und das Brot für deinen Leib, der gebrochen wurde für uns. Durch dein Blut haben wir Sündenvergebung und durch dein Leib ist uns Heilung geworden. Deine Wunden, König Jesus, wie dir zugefügt worden. Danke dafür und segne uns jetzt dieses Abendmahl. Jeden, der kommt. Danke dafür. Amen.